Herzlich willkommen bei Radio Horeb zur Lebenshilfesendung. Mein Name ist Christine Hein-Moosbrucker. Unser Thema Fokus, Schöpfung. Wasser, ein kostbares Gut. Im Gespräch sind wir heute mit der Umweltreferentin Stefanie Hertel. Ohne Wasser können Menschen, Tiere und Pflanzen nicht überleben. Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Auch wenn Wasser mehr als 2/3 der Erde bedeckt, ist es doch ein knappes Gut. Wir alle sind vertraut mit den Bildern aus Afrika oder anderen sogenannten Drittweltländern, wo Frauen gekonnt Wasser kilometerweise auf dem Kopf nach Hause tragen, ja geradezu balancieren. Oder die Bilder von Kindern mit Hungerbäuchen, die sich über das frische Wasser freuen, der aus dem Brunnen sprudelt, der meist von Deutschland, Europa oder den USA gespendet wurde. Ja, diese krasse Wirklichkeit des Wassermangels ist Gott sei Dank weit weg von uns. Und dennoch, wie sieht es um das Wasser bei uns in Deutschland aus? Es gibt immer mehr heiße Sommer, die zur Wasserknappheit führen. Wie können wir dazu beitragen, achtsam mit der Ressource Wasser umzugehen? Darüber unterhalten wir uns mit Stefanie Hertel. Herzlich willkommen, Frau Hertel.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, mit dem spannenden Thema heute bei Ihnen sein zu können.
Ja, wunderbar, wir auch. Stefanie Hertel, Sie ist ausgebildete Diplom-Geografin und Master of Arts für Umwelt und Bildung. Seit 2004 ist sie Umweltreferentin in Regensburg beim Verbraucherservice Bayern. Der Verbraucherservice gehört zum katholischen Deutschen Frauenbund, der nun seit über 60 stolzen Jahren existiert. Ja, erstmals die Frage an Sie, Frau Hertel. Wofür ist denn der Verbraucherservice in Bayern zuständig? Nur kurz umrissen.
Also wir als Verbraucherverband bieten an 15 Standorten in ganz Bayern Verbraucherberatung und auch Verbraucherbildung an. Das heißt, Verbraucher, die Anfragen zu Verbraucherthemen, sei es jetzt rechtliche Verbraucherfragen, Altersvorsorge, Ernährung, aber eben auch Umweltthemen haben, können sich an uns wenden. Und zudem bieten wir auch Bildungsangebote, Vorträge, Informationen übers Internet, über Pressemeldungen an, um auch Verbraucher zu sensibilisieren und aufzuklären, wie sie beispielsweise im Alltag nachhaltig handeln können.
Darüber werden wir uns ja nachher noch ein bisschen detaillierter unterhalten. Aber jetzt ist es ja so, in den letzten Jahren, vor allem auch im letzten Jahr, da gab es ja auch in Deutschland viele Gebiete mit Wasserknappheit. Viele Ernten sind ausgefallen, es war zu heiß, zu wenig Regen. Der Rhein bei Köln, da war nur mein kleines Rinnsal, also die Schiffe konnten eine Zeit lang nicht mehr fahren. Deswegen auch bei uns diese Frage, wie sieht es denn in Deutschland mit dem Wasser oder dessen Knappheit aus? Oder sagen wir auch ein bisschen weltweit gesehen, global. Es gibt ja große Unterschiede in diversen Gebieten.
Genau, das Wasser ist global sehr ungleich verteilt. Die Vereinten Nationen schätzen, dass weltweit mehr als 2 Milliarden Menschen keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Da sind wir in Deutschland weit entfernt. Nahezu 100% der Haushalte sind an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Das heißt, wir kriegen ins Haus sauberes Trinkwasser geliefert. Aber trotzdem, Sie haben schon erwähnt, die Veränderungen in den letzten Jahren, heiße, trockene Sommer, unregelmäßige Niederschläge haben auch bei uns dazu geführt, dass in einigen Kommunen Wasser knapp wird. Das ist einfach eine Tendenz, die man feststellen muss. Und deswegen ist als Verbraucher, ich soll zum einen bewusst mit Wasser umgehen, dass ich mir immer wieder klar mache, das ist sauberes Trinkwasser, was ich da verwende, und eben Wasser sparsam nutzen und möglichst wenig belasten. Das ist das, was man als Verbraucher beitragen kann.
Mhm. Nur noch kurz, da kommen wir ja jetzt gleich dazu, zum Wasserverbrauch zu Hause. Aber nur noch kurz, wie sah es denn in Deutschland aus? Ich meine, war da letztes Jahr in den Bergen viel mehr Wasser vorhanden oder im Bayerischen Wald? Da denkt man ja, es ist immer genug Wasser da. Was haben Sie da vom Verbraucherservice aus für Erfahrung gemacht?
Also generell ist Wasser regional sehr unterschiedlich, wie es sich verändert hat. Die Tendenz geht zu heißen, trockenen Sommer mit wenig Niederschlägen. Es gibt vom Landesamt für Umwelt mittlerweile seit 2008 einen Niedrigwasserinformationsdienst, wo man sich auch informieren kann, ob in bestimmten Regionen Flüsse Niedrigwasser führen, wie der Grundwasserstand ist, wie der Niederschlag ist. Und da sieht man auch, in manchen Regionen hat man kein Niedrigwasser, in anderen Regionen ist der Wasserstand sehr niedrig. Das kann man wirklich nicht pauschal sagen. Ich komme aus dem Bayerischen Wald. Bayerischer Wald ist eigentlich kein Wassermangelgebiet, aber auch da war im letzten Jahr in der Nachbarkommune Wasser bereits knapp, dass die Bevölkerung eben aufgerufen worden ist, sparsam mit Wasser umzugehen und Gießen der Gärten zu vermeiden.
Ich bin auch aus den Bergen und selbst dort hatte ich gehört, dass in gewissen Gebieten in den Bergen auch etwas Wassermangel, natürlich nicht gravierend, aber dennoch im Vergleich zu anderen Jahren herrschte. Ja, jetzt kommen wir aber zurück mit dem Wasserverbrauch. Zu Hause sparsamer Umgang mit Wasser, das haben Sie gerade angeschnitten. Mhm. Was sagt der Verbraucherservice Bayern? Wie viel Liter Trinkwasser braucht man im Schnitt jeder, also das heißt jede Person pro Tag?
Also pro Tag verbraucht jeder in Deutschland etwa 121 Liter Wasser pro Tag.
Also Wasser, heißt es jetzt Trinkwasser?
Trinkwasser, oder? Was man aus der Leitung entnimmt. Und der Großteil dafür fällt auf den Bereich Körperpflege, also Baden und Duschen. Das sind etwa 36% davon. Und der nächstgrößte Posten ist eben die Toilettenspülung. Etwa 35 Liter pro Tag benötigt man allein für die Toilettenspülung. Also das sind die zwei großen Bereiche, was man natürlich auch täglich nutzt. Wäsche waschen wird mengenmäßig teils überschätzt, aber man wäscht ja nicht jeden Tag eine Maschine. Also das sind im Schnitt nur 15 Liter davon pro Tag.
Mhm. Ja, und dann ist ja auch so, dass wir, wenn wir sagen, Wasserverbrauch zu Hause sparsam umgehen, wie ist es denn zum Beispiel, also wenn man jetzt Toilettenspülung ansprechen. Es gibt ja diese lange Spülung, wo unglaublich viel Wasser hineinkommt in die Toilette oder eben auch die Kurzspülung. Natürlich braucht man auch mal eine Langspülung, aber wie kann man denn Toilettenspülung sinnvoll nützen?
Ich meine, es gibt ja mittlerweile Sparkästen, die eben nicht immer dieselbe Menge an Wasser durchrauschen lassen, sondern wo man eben anpassen kann, je nachdem nach Bedarf. Und auch bei der Dusche gibt es Sparbrausen, dass weniger Wasser durchfließt und so weniger Wasser verbraucht wird. Und gerade im Warmwasserbereich ist Wassersparen sinnvoll, weil da spare ich nicht nur Wasser, sondern eben auch Wärme, die zur Erhitzung von dem Wasser erforderlich ist.
Da sind wir ja gleich beim Wasser, beim nächsten Punkt. Wassersparen, insbesondere bei Warmwasser. Können Sie das nun noch mal ausdeutschen, wie man das am besten macht?
Generell ist auch günstiger, statt zu baden, zu duschen. Ein dreiminütiges Duschbad braucht nur ein Drittel der Wassermenge im Vergleich zum Vollbad. Und wie ich schon erwähnt habe, es gibt eben spezielle Brausen, wo Luft zugemischt wird, dass man trotzdem eben den harten Wasserstrahl als angenehm empfinden kann, aber zugleich weniger Wasser verbraucht. Wichtig ist vielleicht auch noch, Wassersparen hat auch Grenzen. Ich brauche eine gewisse Menge an Wasser für die Toilettenspülung. Genau. Ich brauche eine gewisse Menge an Wasser für die Waschmaschinen. Gerade bei den Waschmaschinen und Spülmaschinen ist der Wasserverbrauch in den letzten Jahren stark zurückgegangen und da ist irgendwo auch eine Grenze erreicht, dass man sagt, okay, diese Menge an Wasser braucht man einfach.
Einen gewissen Lebensstandard darf der sehr wohl erhalten bleiben und soll es auch. Jetzt, wie sieht's mit dem Garten aus, wenn es so trockene Sommer gibt? Viele haben dann auch Angst um den Garten, berechtigt, wenn er so braun wird oder gelb. Wie kann man sich da helfen? Viele fangen das Regenwasser auf, aber was gibt es sonst?
Genau, wenn man gießen möchte, ist es natürlich am günstigsten, wenn man Regenwasser nutzen kann. Da gibt es Möglichkeiten von einer einfachen Regentonne bis hin zu wirklichen Anlagen, wo man eben mit Regenwasser gießen kann. Günstig ist, wenn man gießen muss, dass man in den frühen Morgenstunden gießt, nicht bei Hitze und auch schaut, dass der Boden möglichst humusreich ist und auch nicht unbedeckt ist, weil man dadurch auch die Verdunstung reduzieren kann und die Wasserspeicherkapazität vom Boden fördern kann. Ein Rasensprenger braucht in einer Stunde 800 Liter Wasser. Das heißt, es wird sich auch irgendwann die Frage stellen, wie nutzen wir Wasser? Das Umweltbundesamt hat im letzten Monat auch gewarnt, dass in Zukunft Wasserkonflikte auftreten können, weil eben weniger Niederschläge zu verzeichnen sind regionsweise und auch die Sommer, die Temperaturen steigen. Das heißt, dass nicht nur Verbraucher, sondern auch Landwirte bewässern werden und wie sich das dann langfristig entwickelt. Es ist jedenfalls sinnvoll, möglichst sparsam mit Wasser umzugehen und da vielleicht auch Abstriche zu machen im Garten, ob man jetzt da wirklich einen perfekt grünen Rasen haben will und auch bei der Pflanzenauswahl, dass man wirklich schaut, okay, welche Pflanzen vertragen große Hitze und Trockenheit, dass man da schon mal weniger gießen muss, das ist sicher von Vorteil.
Also hier, auch hier in diesem Bereich etwas drauf schaut. Jetzt ist es so, dass Trinkwasser aus der Leitung ja Qualität aus der Region bedeutet. Wir haben das am Anfang angesprochen. Trinkwasser ist unser Hauptlebensmittel, also unsere Hauptquelle. Ja, Trinkwasser aus der Leitung ist ja ein regionales Gut, aber wie sieht denn die Zusammensetzung aus von wie wird denn das Trinkwasser gewonnen?
Also Trinkwasser gibt es regionale Unterschiede, wie es gewonnen wird. Zu 70% wird Grund- oder Quellwasser genutzt und bei den restlichen 30% kann Flusswasser, Uferfiltrat oder auch Seen-Trinkwassertalsperren genutzt werden. Und es gibt kein einheitliches Trinkwasser. Trinkwasser weist regionale Unterschiede auf, zum einen wie es gewonnen wird, zum anderen auch von den Gesteinen im Untergrund. Hier in Regensburg beispielsweise haben wir kalkhaltiges Wasser. Im Bayerischen Wald hat man eher kein Kalk im Wasser, eher eben weiches Wasser. Und entsprechend kann man das Wasser nicht pauschal als einheitlich bezeichnen, sondern es gibt Unterschiede. Wichtig ist, jedes Wasser muss die Trinkwasserverordnung erfüllen. Die garantiert, dass einfach Grenzwerte eingehalten werden, dass ein Mensch sein Leben lang Leitungswasser trinken kann, ohne davon krank zu werden. Es muss appetitlich sein, es muss klar sein. Aber wie gesagt, es gibt regionale Unterschiede. Im Umweltbundesamt zufolge halten die Leitungswasser in Deutschland zu 99% die Vorgaben der Trinkwasserverordnung ein. Und wer unsicher ist, kann sich an seinen Wasserversorger wenden, wie die genaue Zusammensetzung ist. Wenn es jetzt beispielsweise nach Hochwasser-Starkregenereignissen irgendwo zu Bakterien kommen sollte, da wird gewarnt vom Gesundheitsamt. Das heißt, man kann wirklich unbedenklich Leitungswasser trinken.
Einhaken möchte ich hier. Bakterien, wie muss man das verstehen? Ab und zu kann es auch sein, also dass braunes Wasser rauskommt, sind das dann die Bakterien? Oder wenn gearbeitet wird zum Beispiel, kommt ab und zu mal braunes Wasser aus der Leitung. Wie erkenne ich
Bakterien? Das kann nach langen Standzeiten sein. Sie erkennen Bakterien als Verbraucher nicht, sondern das Wasser wird ja regelmäßig überwacht vom Versorger. Und wenn irgendwelche Bedenken sind, wird die Bevölkerung gewarnt. Das sind wirklich Ausnahmefälle und es ist wirklich regional, dass in bestimmten Gebieten mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung hat man andere Probleme als jetzt, wenn das Wasser aus Oberflächengewässern gewonnen wird. Da kann man Spuren von Medikamentenrückständen haben, aber das Wasser gilt als gesundheitlich unbedenklich.
Ja, das heißt, wenn es einmal braun kommen sollte, kann es sein, dass das Wasser lange in der Leitung gestanden ist, dann einfach Wasser ablaufen. Das kann man ja zum Beispiel fürs Gießen auch auffangen.
Genau. Wenn ich Wasser trinken möchte oder Speisen damit zubereiten möchte, ist generell die Empfehlung, dass wenn das Wasser längere Zeit, das Umweltbundesamt nennt da als Orientierung, länger als 4 Stunden in der Leitung gestanden hat, dass man das erstmal abfließen lässt, bis es wirklich kalt kommt und das Wasser eben zum Blumengießen optimalerweise verwenden, um da auf Nummer sicher zu gehen. Wichtig ist auch, der Wasserversorger garantiert die Einhaltung der Trinkwasserverordnung bis zur Übergabe an das Leitungssystem, ans hauseigene Leitungssystem und ab da ist der Hauseigentümer verantwortlich. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben immer bräunliches Wasser, dass das öfter vorkommt, können Sie sich auch mal an Versorger wenden, woran das liegen könnte, ob das am Rohrsystem im Haus liegen kann, ob das irgendwelche Chemikalien sein können, wie auch immer. Also da ist der Wasserversorger wirklich der beste Ansprechpartner, weil der die genaue Zusammensetzung vom Wasser vor Ort kennt und auch weiß, mit welchen Rohrmaterialien es da vielleicht Probleme geben kann, Reaktionen geben kann, und der kann sie dann da beraten, ob man das Wasser trinken kann oder ob sie Maßnahmen ergreifen sollten.
Ja, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Unser Thema heute, Fokus Schöpfung, Wasser, ein kostbares Gut. Im Gespräch sind wir mit der Umweltreferentin Stefanie Hertel. Sie ist ausgebildete Diplom-Geografin und Master of Arts für Umwelt und Bildung, und seit 2004 arbeitet sie beim Verbraucherservice in Bayern als Umweltreferentin. Nach einer Musikpause geht es weiter bei uns. Warum ist Wasser frei Haus, also preiswert, bequem und umweltfreundlich? Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. Fokus Schöpfung, Wasser, ein kostbares Gut, ist heute unser Thema in der Lebenshilfesendung. Wir sprechen darüber mit der Umweltreferentin Stefanie Ertl. Sie ist ausgebildete Diplom-Geografin und Master of Arts für Umwelt und Bildung, und seit 2004 arbeitet sie in Regensburg beim Verbraucherservice Bayern als Umweltreferentin. Ja, und dieser Verbraucherservice gehört zum katholischen Deutschen Frauenbund, der schon stolze 60 Jahre alt ist. Und jetzt an Sie, Frau Ertl, die Frage. Wir haben uns jetzt über das Wasser unterhalten, über den Wasserverbrauch zu Hause, sparsamer Umgang. Warum ist Wasser frei Haus, privat, also preiswert, bequem und umweltfreundlich?
Stiftung Warentest hat mal ausgerechnet, wenn Sie Leitungswasser ein Jahr lang trinken, jeden Tag 1,5 Liter Wasser, zahlt man weniger als 3 Euro im Jahr. Und wenn Sie sich überlegen, das Wasser kommt zu mir ins Haus, ich brauche keine Verpackungen, ich kann es in wiederverwendbare Gefäße füllen, ich muss nicht mit dem Auto zum Einkaufen fahren und Wasserkästen heimschleppen. Ich spare mir also auch da noch Zeit und Energie für den Transport. Und es wird auch aus Sicht der Zusammensetzung oft unterschätzt, beziehungsweise Mineralwasser wird da oft überschätzt. Also
Inwiefern meinen Sie das?
Von der Mineralienzusammensetzung. Ich habe ja schon gesagt, dass beim Leitungswasser entscheidend ist, wie es gewonnen wird, ob es eben Grundwasser ist oder eben oberirdisches Wasser. Und 70% in Deutschland werden aus Grundwasser gewonnen, und entsprechend kann eben auch die Mineralienzusammensetzung, hängt da von der Zusammensetzung vom Gestein ab. Das heißt, es gibt auch in manchen Regionen auch Leitungswasser, das eben einen vergleichsweise hohen Mineraliengehalt hat. Und im Test, Stiftung Warentest hat im vergangenen Monat Leitungswasser und Mineralwasser untersucht, und Mineralwasser wird oft überschätzt. Also man muss, wenn man Mineralwasser will und wirklich auf einen hohen Mineralstoffgehalt Wert legt, auf die Inhaltsstoffe achten. Also es gibt Mineralwässer, die haben 2000 Milligramm Mineralstoffe pro Liter. Es gibt aber auch welche, die weniger als 500 Milligramm Mineralstoffe pro Liter haben und damit vergleichbar sind mit Leitungswasser.
Also das heißt, die Vielfalt ist groß, aber nicht auch immer nötig. Also genau wie es zusammengesetzt ist, Tafelwasser ist eine Mischung verschiedener Wässer, oder?
Genau, das ist im Prinzip die niedrigsten Anforderungen. Mhm. Und bei Mineralwasser, das kommt aus einer tiefen, geschützten Quelle, und der Brunnenbetrieb darf es eben kaum noch behandeln. Da ist eben vorgeschrieben, was zulässig ist. Aber generell, Leitungswasser ist Trinkwasser, hat Trinkwasserqualität, und es ist nicht erforderlich, Mineralwasser zu kaufen. Wie gesagt, wenn man Bedenken hat und die genaue Zusammensetzung wissen möchte, muss man sich an Versorger wenden. Ansonsten spricht nichts dagegen, eben Leitungswasser zu trinken.
Da gibt es ja auch Heilwasser, da gibt es ja auch unterschiedliche Sorten. Was halten Sie davon?
Also von Heilwasser, das besonders hochwertig sein soll, es raten unsere Ernährungsexperten eher ab. Also das unterliegt durch die besondere Zusammensetzung dem Arzneimittelgesetz und sollte eben nur auf Verordnung für eine bestimmte Zeit getrunken werden, aber ist eben nicht vergleichbar mit normalem Trinkwasser.
Also nicht etwas, was wirklich auf lange Zeit getrunken werden soll.
Was auf lange Zeit empfehlenswert und notwendig ist. Und es ist halt auch die Frage, inwieweit wir jetzt Wasser über Tausende von Kilometern transportieren müssen, wenn wir hier vor Ort auch gutes, hochwertiges Wasser haben.
Dann ein großes anderes Thema ist Mehrweg-Einwegflaschen.
Der Trend geht ja zunehmend zu Einwegverpackungen. Mittlerweile sind nur noch 43% der Getränke in Mehrwegverpackungen abgefüllt. Bei Mineralwasser ist das Verhältnis sogar noch schlechter. Generell sind Mehrwegflaschen, die häufig befüllt werden und in der Region abgefüllt werden, aus Umweltsicht zu empfehlen, egal ob jetzt Glas oder aus Kunststoff. Bei Glas fallen größere Transportwege recht stark ins Gewicht, weil eben Glas ein schweres Material ist. Das heißt, wenn ich jetzt Glas von Hamburg nach Südbayern transportiere, hat der Vorteil, das mehrfach zu befüllen, wird durch den hohen Transportaufwand wieder zunichte gemacht. Das heißt, man sollte generell möglichst regionale Anbieter bevorzugen. Und bei Mehrwegflaschen ist auch wichtig, dass man die schonend behandelt, dass die wirklich so oft wieder befüllt werden können. Eine Glasflasche kann bis zu 50 Mal wieder verwendet werden. Und empfehlenswert sind auch einheitliche Flaschen, diese sogenannten Poolflaschen, Standardflaschen, die wirklich auch wieder beim nächstgelegenen Abfüller eingesetzt werden können und nicht eben weit aufwendig zurücktransportiert werden müssen.
Also wie sind die auch gekennzeichnet, die Mehrwegflaschen?
Mehrwegflaschen sind nicht einheitlich gekennzeichnet. Es gibt das Mehrweg-Logo, ist aber nicht verbindlich auf allen Mehrwegflaschen festgeschrieben. Anders bei Einwegflaschen, da ist das Pfand einheitlich, 25 Cent. Und auf jeder Einwegflasche ist das Einweg-Logo, das sogenannte DPG-Logo, abgedruckt, um wirklich dafür zu sorgen, dass nur in Deutschland verkaufte Flaschen auch wieder das Pfand zurückerhalten. Und deswegen sind alle Einwegflaschen einheitlich gekennzeichnet, während bei Mehrweg findet man teils das Mehrweg-Logo, teils findet man aber auch nur Hinweise wie Mehrweg oder Pfandflasche, und typische Pfandhöhen für Mehrwegflaschen sind 8 oder 15 Cent.
Also was würden Sie raten dann jetzt?
Ich würde raten, wenn möglichst Leitungswasser zu trinken, wenn aus irgendwelchen Gründen was dagegen spricht, möglichst eben Mehrwegflaschen aus der Region zu kaufen. Und wenn man aber sagt, okay, diese PET-Einwegflaschen, dann ist günstiger, wenn man eben sehr leichte Flaschen mit 1,5 Liter, die schneiden besser ab als jetzt kleine Verpackungsgrößen.
Wir haben vorhin schon etwas angesprochen. Sie haben die Körperreinigung schon genannt, Wasserbelastung vermeiden. Wie kann jeder ganz persönlich im Kleinen eine Wasserbelastung vermeiden? Früher war es ja oft so, dass auch heute noch in vielen Ländern, in Indien oder so, werden Zähne geputzt im Fluss und daraus getrunken. Oder ich meine, das ist sicher auch besser geworden. Nur in Paris war das früher auch so ähnlich. Das Wasser wird ja zum Teil aus Flüssen oder Seen genommen. Ja, jetzt aber in das ganz Kleine, in unsere Mikrowelt sozusagen. Wie sieht das aus mit Waschreinigungskörperpflegemittel? Wie kann man die dann sparsam einsetzen?
Genau, es gibt ja eine große Palette an unterschiedlichen Mitteln, und dass man sich wirklich auf die Grundausstattung beschränkt, es braucht nicht eine Vielzahl an Spezialmitteln, die sind oft auch vergleichsweise teuer, und ob sie diesen Mehrwert, den sie versprechen, wirklich einhalten, ist fraglich. Bei Waschmitteln beispielsweise fallen deutschlandweit 600.000 Tonnen Waschmittel pro Jahr an. Das entspricht etwas 8 Kilo pro Kopf. Und da ist empfehlenswert eine Grundausstattung aus Vollwaschmittel und Colorwaschmittel. Und wenn man eben Seide oder Wolle hat, braucht man noch ein Feinwaschmittel, das eben für Wolle und Seide zulässig ist, weil Color- und Vollwaschmittel können Enzyme enthalten, die Wolle und Seide schädigen. Und ansonsten braucht man keine weiteren Spezialwaschmittel. Und ähnlich ist eben jetzt bei Reinigungsmitteln und Körperpflegemitteln, dass man einfach schon mal schaut, wie viel Mittel habe ich überhaupt und auch die Dosierangaben genau berücksichtigen. Wir führen immer mal wieder auch Aktionen zum nachhaltigen Waschen durch. Da gibt es den bundesweiten Aktionstag, um einfach darauf hinzuweisen, das sind Mittel, die man täglich im Haushalt verwendet und oft unterschätzt, auf welche Mengen sich das wirklich dann deutschlandweit aufsummiert. Und weniger ist einfach besser für Kläranlagen und für die Umwelt. Manche Stoffe sind schwer biologisch abbaubar, manche werden im Klärschlamm zurückgehalten, manche können, gerade Desinfektionsmittel beispielsweise, sind im normalen Haushalt nicht erforderlich, können in der Kläranlage Probleme bereiten.
Oder wie ist es mit Hygienespüler und resistenten Keimen ist da? Wie sehen Sie das?
Also auch Hygienespülern raten wir im Normalfall ab. Normalfall ist ein Haushalt ohne erkrankte Personen, ohne immungeschwächte Personen. Da ist es ausreichend, wenn man regelmäßig etwa ein- bis zweimal im Monat bei 60 Grad mit einem Waschmittel wäscht, das Bleistoffe enthält. Und da ist wichtig, flüssige Vollwaschmittel enthalten keine Bleistoffe. Deswegen ist die Empfehlung, dass man wirklich ein Vollwaschmittel als Pulver verwendet, weil da sind Bleistoffe enthalten. Und in Kombination mit der Temperatur bei 60 Grad entfalten die eben keimtötende Wirkung. Und das ist für einen normalen Haushalt ausreichend. Das brauche ich zum einen für hygienisch bedenkliche Wäsche, wie beispielsweise Geschirrtücher, zum anderen aber auch für meine Waschmaschine. Wenn ich immer nur bei niedrigen Temperaturen mit milden Waschmitteln wasche, kann sich auch in der Waschmaschine ein Biofilm bilden, was dann eben auch an einem entsprechenden Geruch mit der Zeit bemerkbar wird.
Also ab und zu ist es auch mal in Ordnung, auf 60 Grad, 90 Grad gibt es heute fast
nicht. 90 Grad braucht es nicht. Also wie gesagt, das sind die Empfehlungen für einen normalen Haushalt. Gegebenenfalls kann auch ein Arzt 90 Grad empfehlen oder ein Hygienespüler, wenn es eben krankheitsbedingt erforderlich ist. Mhm. Aber oder für öffentliche Einrichtungen ist auch wieder anders, Jugendherbergen beispielsweise, aber in meinem Haushalt weiß ich ja, welche Personen leben und welche Erkrankungen vorliegen. Und da muss ich nicht irgendwelche chemischen Keulen schwingen, sondern da reicht eben normale Hygienemaßnahmen.
Also es ist gut, Produkte mit bedenklichen Inhaltsstoffen zu meiden, zum Beispiel aggressive WC-Reiniger. Gibt es da auch Hinweise, Gütezeichen?
Es gibt beispielsweise den blauen Engel, der bei Sanitärreinigern auch vereinzelt zu finden ist. Einen blauen Engel gibt es mittlerweile auch bei Handgeschirrspülmitteln. Das heißt, dass eben besonders gewässerbelastende Stoffe verboten sind oder einen Grenzwert einhalten müssen, dass die Verpackung auch umweltfreundlich sein muss. Da gibt es eben spezielle Vorschriften. Förderung vom nachhaltigen Anbau bei nachwachsenden Rohstoffen und eben weitgehende Vermeidung von Stoffen, die die Umwelt oder die Gesundheit belasten können.
Ja, wie sieht es denn aus mit Abwasserentsorgen, wenn jemand Medikamente, also das ist, glaube ich, auch ein sehr sensibles Thema, oder Abfälle?
Also wenn ich jetzt Medikamente einnehme, kann ich nicht vermeiden, dass was im Abwasser landet.
Natürlich.
Aber wenn ich jetzt beispielsweise Reste von Medikamenten habe, wir Deutschen gelten so als Weltmeister in der Mülltrennung. Wenn ich jetzt ein flüssiges Medikament habe, auf keinen Fall das Medikament in Abguss schütten, um dann das Gefäß, die Flasche im Altglas zuzuführen, sondern samt Verpackung im Restmüll entsorgen, weil diese Medikamente können eben in die Umwelt gelangen und da Probleme bereiten. Mhm. Und den Eintrag von Medikamenten sollte man eben vermeiden. Und generell, das Abwasser ist kein Abfallentsorgungssystem, sondern wirklich Essensreste, Medikamente, Lacke, was auch immer, haben im Abwasser nichts verloren. Das kann die Kläranlagen schädigen oder kann eben auch in die Umwelt gelangen.
Und Gesundheitsrisiko kommt ja auch noch dazu, dass wenn wir das aufnehmen wieder im Grundwasser, im Trinkwasser und so weiter. Also genau. Das ist dann.
Also das ist eben auch vorbeugender Gewässerschutz im Prinzip, indem ich eben Wasser wirklich so wenig wie möglich belaste. Für die Autowäsche gilt möglichst in der Waschanlage, damit eben wirklich keine bedenklichen Stoffe in die Umwelt gelangen.
Ja, und nach einer Musikpause hören wir noch über den Wasserverbrauch durch Konsum. Das ist ein riesiges Thema. Da kommen natürlich auch Mikroplastik und alle viele andere Sachen und Bionahrung und auch ein großes Thema mit Nitratbelastung durch die Landwirtschaft hinein. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter. Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Schön, dass Sie die Lebenshilfe-Sendung eingeschaltet haben. Mein Name ist Christine Hein-Moosbrugger und wir sprechen heute mit der Umweltreferentin Stefanie Ertl. Das Thema ist Fokus Schöpfung. Wasser ein kostbares Blut. Wasser ein kostbares Gut, pardon. wir sprechen, Frau Ertl ist arbeitet beim Verbraucherservice Bayern als Umweltreferentin in Regensburg. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört über Wasserverbrauch, über die Vielfalt von Wasser, über Wasser, das freie Haus ist praktisch preiswert, bequem und umweltfreundlich zu Hause durch das Leitungswasser. Wir haben über den Wasserverbrauch, über die Sparsamkeit schon gesprochen. Und jetzt ist noch ein weites großes Thema, ist der Wasserverbrauch durch Konsum. Das sind ja oft beachtliche Mengen. Da geben Sie sich ja öfters mit ab mit diesem Thema, Frau Ertl. Wie viel verbraucht denn pro Tag ein Mensch an diesem Wasserverbrauch durch Konsum? Also das müssen Sie ja noch sozusagen.
Genau, also man sagt, etwa 3009 Liter sind erforderlich, um all das herzustellen, was wir täglich konsumieren. Und wenn man sich das mal vorstellt, das entspricht 20 vollen Watt Badewanne mit einem Inhalt von 200 Liter. Und ich habe ja vorhin gesagt, im Schnitt braucht jeder von uns 121 Liter pro Tag. Da merkt man, dieser indirekte Wasserverbrauch ist um ein Vielfaches höher. Und mir ist uns auch überhaupt nicht so bewusst, wie viel Wasser wir anderswo, teils auch in wasserarmen Regionen, beanspruchen.
Also das heißt Wasser im Wasser, das heißt das ist auch versteckte Wasser im Einkaufskorb. Genau. Das ist sozusagen dieser Fachbegriff wird ja virtuelles Wasser genannt. Können Sie das noch einmal genau ausdeutschen?
Genau, um Wasser, um Produkte herzustellen, um Lebensmittel herzustellen, brauche ich ja Wasser für den Anbau. Man unterscheidet da zwischen grünem Wasser, das ist Niederschlagswasser, oder Wasser, das natürlicherweise im Boden vorkommt und von der Pflanze beim Wachstum aufgenommen wird. Das sogenannte blaue Wasser ist Wasser, das aus Oberflächen oder Grundwässern genutzt wird, entweder zur Bewässerung von Pflanzen oder eben auch zur Herstellung von Produkten. Und dann gibt es noch das sogenannte graue Wasser. Das zeigt, welche Wassermenge jetzt beim Anbau von Pflanzen oder auch bei industrieller Produktion verschmutzt wird. Und diese drei Komponenten werden zusammengerechnet und dann spiegelt sich das im sogenannten virtuellen Wasser, oder man liest auch den Wasserfußabdruck von Produkten. Der zeigt genau das, wie viel Wasser ich zur Herstellung, sei es jetzt von Rindfleisch oder einem Smartphone oder Papier, benötige.
Vielleicht können Sie uns gerade verraten, wie hoch der Wasserfußabdruck für virtuelles Wasser jetzt eben für Rindfleisch ist.
Also Rindfleisch hat einen vergleichsweise hohen Wasserfußabdruck. Das sind 15.455 Liter. Das ist vergleichsweise viel und der Großteil davon wird für das Futter benötigt. Mhm. Und gerade das Futter wird oft auch importiert. Sojaimporte aus Südamerika, das heißt, wir verbrauchen indirekt eben auch in Südamerika Wasserressourcen durch den Verzehr von Rindfleisch. Und pflanzliche Lebensmittel haben im Vergleich dazu einen deutlich niedrigeren Wasserfußabdruck. Da ist wiederum entscheidend, wo sie angebaut werden. Beispiel Erdbeere, die hat bei uns einen Wasserfußabdruck von 270 Liter pro Kilogramm Erdbeere. Aber wenn man findet ganzes Jahr über eben auch Erdbeeren bei uns im Handel. Und gerade in Südspanien ist ein großes Erdbeeranbaugebiet, wo eben auch Wasser aus dem Grundwasser genutzt wird, um Erdbeeren anzubauen. Und Südspanien ist einfach auch ein Gebiet, das jetzt schon unter Wasserstress leidet. Und da ist halt die Frage, wie konsumiere ich, welche Lebensmittel verzehre ich, zu welchem Zeitpunkt, so kann ich auch dazu beitragen, Wasserreserven anderswo zu entlasten.
Also es geht dann auch um künstliche Bewässerungen, die schon schon in sehr knappen, wasserknappen Regionen sozusagen.
Genau, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass man sagt, es werden Feldfrüchte angebaut, die sich auf dem Markt gut vermarkten lassen, aber nicht unbedingt an die Klimasituation vor Ort angepasst sind und mit hohem technischen Aufwand, sei es jetzt Gewächshäuser oder eben künstliche Bewässerung, kann man solche Früchte trotzdem anbauen, aber langfristig machen sich eben die Folgen auch bemerkbar. Und gerade in Spanien im vergangenen Jahr hat ja der Junge, der in ein illegales Wasserloch gefallen ist, ein zweijähriges Kind und tödlich verunglückt ist, weltweit für Aufsehen gesorgt und auf diese Wasserproblematik in Spanien auf tragische Weise auch nochmal hingewiesen, dass einfach Wasser, das schon so knapp ist, dass illegal Bohrlöcher gebohrt werden und die dann nur notdürftig zugemacht werden, wenn sie eben erfolglos waren.
Das heißt, dauerhafte Wasserressourcen werden auch übernutzt und sozusagen, das hat dann natürlich katastrophale zum Teil Auswirkungen. Darüber sprechen wir jetzt noch gleich nach der Musikpause. Und jetzt möchte ich Sie nun, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, bei uns anzurufen. Vielleicht haben Sie noch die eine oder andere Frage, die in dieser Sendung noch nicht beantwortet wurde. Ein paar Fragen wird Frau Ertl noch von mir beantworten. Aber vielleicht haben Sie auch noch anderweitig Fragen, wie Sie sich ganz konkret als Verbraucher einsetzen können oder Wasser sparen oder besser konsumieren können oder wie man sich umweltfreundlicher verhalten kann beim Einkaufen und so weiter. Ja, und ein weiteres Thema, das wir vielleicht noch ansprechen können, ist auch noch das der Ausbeutung. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 089-517-008-008. Können Sie nach einer kurzen Musikpause gerne anrufen. Ja, hier ist Radio Horeb. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben mit dem Thema Fokus Schöpfung, Wasser ein kostbares Gut. Wir sprechen heute mit der Umweltreferentin Stefanie Ertl über dieses Thema. Wir haben gerade über den Wasserverbrauch durch Konsum gesprochen und wir haben über virtuelles Wasser gesprochen, über den Fußabdruck, den jede Person auf der Erde auch hinterlässt, vor allem jetzt natürlich in unseren Landen in Deutschland. Wir haben Wasserverbrauch durch Konsum und Folgen vor Ort, sind für uns im Alltag nicht sichtbar und wir beanspruchen Wasser teils auch aus trockenen Regionen. Das war auch unser Thema jetzt mit Spanien und tragen zur Gewässerbelastung bei. Ja, und dann ist noch ein anderer wichtiger Punkt durch Einsatz von Pestiziden und Chemikalien, Frau Ertl. Das ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema, auch mit Nitrat und so weiter. Wie sehen Sie das?
Als Verbraucher kann ich jetzt diese Eintragungen von Pestiziden oder Chemikalien indirekt beeinflussen über meinen Konsum, beispielsweise indem ich bei Lebensmitteln zu Produkten aus biologischem Anbau greife. Da sind mineralische Stickstoffdünger verboten, da sind chemisch-synthetische Pestizide verboten, da ist die Besatzdichte von Tieren niedriger, wie viele Tiere ich pro Flächeneinheit halten darf. Das trägt dann wieder dazu bei, dass ich eben die Futtermittel selber großteils anbauen kann und auch die Düngemittel wieder auf den Feldern einsetzen kann. Da ist eben dieser Kreislaufgedanke. Deswegen sind Bioprodukte da tendenziell wasserschonender. Es gibt jetzt keine speziellen Richtlinien zum schonenden Umgang mit Wasser, zur Bewässerungstechnik. Nur der Naturland hat Richtlinien erstellt für Gebiete mit knappen Wasserressourcen, wo es eben darum geht, nur effiziente Bewässerungstechniken einzusetzen, Wassermanagement durchzuführen und entsprechend Richtlinien einzuhalten. Aber ansonsten, Bioprodukte sind eben tendenziell besser fürs Wasser, weil sie eben das Wasser weniger belasten mit Schadstoffen und eben auch mit Gülle. Und wenn es jetzt speziell auch um Gülle geht, da spielt auch der Konsum eine große Rolle, ob ich jetzt pflanzliche oder tierische Lebensmittel bevorzugt aufnehme, zu mir nehme. Und da ist generell die Empfehlung, dass man ja bei den pflanzlichen Lebensmitteln aus dem Vollen schöpft, reichlich pflanzliche Lebensmittel in Speiseplan aufnimmt und tierische Produkte bewusst und nur in Maßen. Mhm. Das ist auch aus Ernährungssicht empfehlenswert, weil wir einfach zu viel Fleisch, Wurst und Milchprodukte verzehren.
Ich nehme noch eine Hörerin rein. Das ist die Frau Carola aus Ulm.
Grüß Gott. Ich habe ein paar Fragen. Und zwar, ich trage schon länger mich mit dem Gedanken, so eine Hauswassertrinkanlage zu installieren. Weil wir sind hier viele im Haus und wir könnten dann alle zusammen, kann man sagen, dieses verbesserte Trinkwasser nutzen. Die Frage ist, ob das wirklich notwendig ist oder wo ich da dann, wenn es notwendig ist, Infos herkriegen kann, dass ich die richtige kaufe. Dann gibt es ja auch diese Filter, die manche nur machen, diesen Britax oder sowas. Das wäre die erste große Frage. Dann hat mir meine Heilpraktikerin gesagt, sie tut das Wasser aus dem Hahn immer zweimal abkochen oder bloße Wasser trinken, weil es ein ganz leichtes Wasser sei. Also das kostet auch 7-8 Euro die Kiste. Das wäre die nächste Geschichte. Braucht man abkochen und wie sieht es mit diesem, ich habe jetzt einfach die Marke mal genannt, weil das wohl ein besonderes Wasser sein soll. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass meine Tiere lieber Regenwasser trinken, als wenn ich ihnen frisches Wasser vom Wasserhahn hin tue. Ich denke, dass das vom Chlor kommt. Die Rolle vom Chlor wird mich auch interessieren. Mhm. Und dann haben sie gesagt, mittlerweile Plastikflaschen zu benutzen wäre auch ganz gut wegen Transportwege von Glasflaschen. Aber die Problematik von den Weichmachern, wie aktuell ist das noch? Wir haben oft Flaschen im Auto tagelang, um zu trinken draus und so weiter. Und da habe ich kein gutes Gefühl mit Plastikflaschen. Also das wären jetzt so meine großen.
Kann ich die letzte Frage als erstes beantworten?
Ja, danke. Vielen Dank, Frau Carola, für den Anruf. Bleiben Sie dran. Sie werden die Fragen beantwortet bekommen. Dankeschön.
Genau. Gerade wenn Sie auch sagen, tagelang lagern Sie das Wasser im Auto bei Plastikflaschen. Das ist immer, man kann es nie so pauschal sagen, welches Verpackungsmaterial besser ist. Der Vorteil von Glasflaschen ist, die geben keine Inhaltsstoffe an Inhalt ab und man kann sie bis zu 50 Mal wieder nutzen. Der Nachteil ist eben das hohe Gewicht, was eben einen erhöhten Energieaufwand beim Transport nach sich zieht. Deswegen sollte man möglichst regionale Wege ermöglichen. Bei Kunststoffflaschen ist so, die können eine Wechselwirkung mit dem Inhalt eingehen. Also da können Stoffe auf den Inhalt übergehen. Weichmacher spielen keine Rolle. Auch wenn der Kunststoff Polyethylenterephthalat heißt, da sind keine Phthalate drinnen. Aber es kann eine Wechselwirkung mit dem Inhalt stattfinden. Man merkt es auch, dass das Wasser vielleicht einen Geschmack annimmt. Früher hat es ja auch stark nach Plastikflaschen geschmeckt. Da hat man nur Säfte abgefüllt zu Beginn. Die Qualität hat sich verbessert. Generell empfehlen wir, zu Mehrwegflaschen zu greifen. Und ob jetzt Glas oder Plastik, das entscheidet jeder selber. Plastik hat halt den Vorteil, dass es sehr leicht ist. Und bei diesen Einwegflaschen ist halt so, dass man sagt, okay, diese großen Flaschen mit 1,5 Liter Volumen, wenn sie einen hohen Recyclinganteil haben und ein dünnes Material sind, dann schneiden sie jetzt aus Umweltsicht vergleichsweise gut ab. Dass man nicht pauschal sagen kann, Glasflaschen sind aus Umweltsicht immer besser als Kunststoffflaschen, weil da einfach die Transportwege mit entscheidend sind. Was ich nehme, entscheide ich selber. Also ob ich jetzt sage, mir ist eine Glasflasche zu schwer, ich steige auf Kunststoff um, ich würde es jedenfalls nicht dauerhaft im Kofferraum lagern beispielsweise, wenn es eben auch sich erwärmen kann. Sondern das, und auch da habe ich ja dann das Gewicht im Auto, das ich dann mitfahre und auch da wieder vielleicht mehr Spritverbrauch, je nachdem, wie viel ich da im Auto lagere. Genau, zu den anderen Punkten. Ich habe vorhin schon gesagt, das Trinkwasser unterliegt der Trinkwasserverordnung. Bis zur Übergabe an das Haussystem ist der Versorger verantwortlich, danach der Hausbesitzer. Eine Trinkwasseraufbereitung, das denke ich, meinen Sie mit Hauswassertrinkanlage, ist eigentlich nicht erforderlich. Weil, wie gesagt, der Trinkwasserversorger garantiert die Einhaltung. Höchstens, man hat jetzt bestimmte Problemstoffe, die man gezielt entfernen möchte. Oft ist es so, dass man beim erhöhten Kalkanteil, also bei hartem Wasser, dass da Bewohner den Wunsch haben, eben den Kalk zu entziehen, damit man keine Probleme mit Kalkablagerungen an den Rohren oder eben auch an den Armaturen hat. Ist nicht zwingend erforderlich, muss man selber entscheiden. Empfehlenswert ist vor allem bei hartem Wasser ab dem Härtebereich über 21 Grad. Und wenn man sich so eine Anlage einbaut, es gibt unterschiedliche Methoden. Manche entziehen eben die Calcium- und Magnesiumionen und ersetzen sie durch Natriumionen, wie auch diese Tischfilter funktionieren. Das heißt, ich verändere die Wasserzusammensetzung. Die Filter können bei längeren Standzeiten auch verkeimen. Man sollte unbedingt auf fachgerechten Einbau und auch regelmäßige Wartung achten. Die Kartuschen müssen regelmäßig erneuert werden. Das heißt, ich habe da auch mit Folgekosten zu rechnen. Dann gibt es noch so Impfkristalle, die abgestoßen werden, weil sie auch gefragt haben, wo man sich informieren kann. Die Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs vergibt ein Prüfzeichen, das DVGW-Prüfzeichen, zum einen für Enthärtungsanlagen, das sind diese, die eben mit Ionenaustauschern arbeiten, und zum anderen eben auch für Kalkschutzanlagen, die eben Impfkristalle ans Wasser abgeben, und Anlagen, die dieses DVGW-Prüfzeichen haben, haben diese Prüfung erfolgreich bestanden. Aber wie gesagt, man muss sich immer bewusst sein, ich verändere die Wasserzusammensetzung. Bis zur Übergabe kontrolliert der Wasserversorger und danach verändere ich was und wird nicht mehr kontrolliert, dass man das wirklich, es ist nicht zwingend erforderlich. Und weil Sie auch genannt haben, ein Chlorgeschmack von einem Wasser, das kann halt erforderlich sein, wenn Keime im Wasser enthalten sind, dass der Wasserversorger Chlor zugeben kann, ist auch regional unterschiedlich. Also auch da gibt es Vorschriften, wie viel, welche Menge, dass das eben aus gesundheitlicher Sicht kein Problem darstellt. Es ist natürlich geschmacklich ein Problem und nicht jedem schmeckt sein Leitungswasser. In Regensburg, wir haben hartes Wasser, ich mag das, manche mögen es nicht. Im Bayerischen Wald hat man weiches Wasser, es ist einfach ein anderes Wasser, das man auch geschmacklich merkt. Und nicht immer muss Chlor zugegeben sein. Das ist wirklich von Ort zu Ort unterschiedlich. Und die Keimbelastung darf auch nicht erhöht sein im Trinkwasser. Deswegen ist es auch nicht erforderlich, das Wasser vorm Verzehr abzukochen. Mhm, okay. Aber wie gesagt, die Empfehlung ist halt, wenn es länger in der Leitung gestanden hat, dass man dann einfach das Stagnationswasser abfließen lässt, weil da können sich dann Bestandteile aus den Rohren lösen oder es können sich auch da Keime bilden. Deswegen sollte man zum Trinken oder zum Kochen nur frisches Leitungswasser verwenden.
Wunderbar. Ich glaube, somit sind alle Fragen beantwortet, Frau Carola. Ich nehme jetzt noch nur für ganz kurz 2 Minuten den Herrn Schott herein. Herr Schott, Sie warten schon so lange an der Leitung. Hallo. Sie sind auf Sendung. Wir haben leider nur noch 2 Minuten. Vielleicht können Sie sich kurz fassen. Danke.
Ganz kurz. Hallo,
grüß Gott.
Grüß Gott. Vielen Dank für die tollen Sendungen immer. Ich finde das ganz toll. Also es gibt es eigentlich sonst nirgends. Meine Frage ist schon fast beantwortet, und zwar meine Nachbarin, also ich trinke ganz normal aus Leitungswasser, aus dem Hahn, ohne Probleme. Im Bereich München ist das Wasser großartig. Ne? Meine Nachbarin hat da irgendwie Probleme gehabt, jetzt haben sie mir das schon fast sozusagen erzählt, und zwar hat sie ein zündteures Gerät gekauft, ein Ionenaustauscher, weil sie selber vermutet hat, das Wasser ist dreckig, hat Bakterien und so. Ich kann ihr das aber jetzt nicht, ich kann ihr da nicht widersprechen, weil sie steht auf dem Standpunkt, da kann ich nichts machen. Jetzt wollte ich nur wissen, ob das wirklich der Fall ist, also was Sie da jetzt gesagt haben mit diesem Ionenaustausch.
Okay, vielen Dank für die Frage, Frau Erdl.
Genau, das ist oft eben auch so ein subjektives Empfinden. Und wenn man genaue Zusammensetzung wissen möchte, kann man beim Wasserversorger nachfragen. Der kann Ihnen gegebenenfalls auch Labore nennen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, wenn man wirklich einen begründeten Verdacht hat, dass man das ausschließt. Aber ansonsten ist eine Nachbereitung im Haushalt nicht erforderlich.
Okay. Ja, vielen Dank, Herr Schott, für diese Frage. Dankeschön. Herzlichen Dank für den Anruf. Dankeschön.
Bitte sehr. Wiederhören. Bitte
wiederhören. Frau Erdl, vielen Dank für Ihre Fragenbeantwortung. Wir waren vorhin stehen geblieben bei Gülle und Fleischverbrauch. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum es doch wichtig wäre, auch etwas den Fleischverbrauch zu reduzieren, inwiefern das ein Beitrag zur Gesundheit, zur Umwelt ist.
Genau, wir hatten ja auch gestern den Earth Overshoot Day, das heißt die Ressourcen, die in dem Jahr erneuerbar auf der Erde zur Verfügung stehen, sind aufgebraucht, und da spielt nicht nur Wasser eine Rolle, sondern eben auch andere Ressourcen, und deswegen ist einfach ein bewusster Konsum, Lebensmittelabfälle vermeiden, weniger tierische Produkte, weil ich einfach da viel mehr Futtermittel erzeugen muss und nur eine geringere Ausbeute habe, dann letztlich an Kalorien, die dem Menschen zugutekommen. Und da habe ich einfach einen höheren Aufwand. Wenn ich das statt Futtermittel pflanzliche Lebensmittel produziere, da habe ich viel mehr Ertrag, sage ich mal. Und weltweit ist einfach ein Großteil der Agrarnutzfläche, drei Viertel vom genutzten Ackerland dienen im Futtermittelanbau. Und wenn man die Agrarfläche anschaut, da ist auch nochmal der Weidelandanteil enorm hoch. Das heißt, 70% der Landfläche nutzen wir für tierische Produkte. Und wenn ich da einfach bewusst umgehe und meinen Fleischkonsum zurückschraube, man muss nicht verzichten, sondern muss einfach umdenken. Und auch bei uns vor 50 Jahren waren jetzt Fleisch und Wurst waren nicht so an der Tagesordnung, wie es derzeit ist. Und das betrifft im Prinzip unseren ganzen Konsum, dass wir einfach überlegen müssen, was brauche ich wirklich. Und wir haben so ein Überangebot, und es wären weltweit ein Drittel der produzierten Lebensmittel landen nicht am Teller, sondern werden auf irgendeiner Stufe entsorgt. Und dieser Verschwendung gilt es entgegenzusetzen. Und da kann jeder eben einen Beitrag leisten durch einen bewussten Umgang, sei es bei Lebensmittel oder anderen Konsumgütern, dass man bewusst einkauft, Müll vermeidet und eben Bioprodukte bevorzugt, pflanzliche Lebensmittel bevorzugt, da wirklich auf solche Dinge achtet.
Ja, und es gibt ja auch so viel überschüssige Gülle, haben Sie ja angesprochen, auch von Schweinemassen, die dann gar nicht mehr wissen, wohin mit der Gülle. Das landet ja doch auch im Grundwasser. Das ist ja so ein Teufelskreislauf irgendwie.
Das ist ein Teufelskreislauf.
Das wäre ja noch eine eigene Sendung. Auch das Thema Ausbeutung wäre ein großes Thema. Genau. Was können Sie da ganz kurz knapp noch dazu sagen, Thema Ausbeutung?
Ausbeutung von Naturressourcen.
Genau, oder halt ja Ausbeutung, eben wie wir gesagt haben, Spanien, wo einfach regionale.
Wir leben halt über unsere Verhältnisse und beanspruchen Ressourcen auch in anderen Ländern. Auch Arbeitskräfte werden ja zur Herstellung, sei es jetzt bei Smartphone, Bergbau mit Kinderarbeit oder diese Lasten tragen nicht wir, sondern die machen sich in anderen Regionen für Menschen als auch für die Natur bemerkbar und einfach ja gut leben, ohne eben viel zu verschwenden. Es ist einfach das, worum es geht, dass man einfach ja alle die gleichen Rechte haben und da bewusster mit Produkten umgeht und bewusster konsumiert und sich auch überlegt, ob man jedes zweite Jahr ein neues Smartphone braucht. Die Lebensdauer ausnutzen, das sind viele Bereiche, die da mit reinspielen.
Ja, wunderbarer Abschluss, würde ich sagen, für dieses Thema. Das war heute unsere Lebenshilfesendung Fokus Schöpfung. Wasser, ein kostbares Gut. Wir haben gesprochen mit der Umweltreferentin Stefanie Ertl. Und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Sie sind ausgebildete Diplom-Geografin und Master of Arts für Umwelt und Bildung und arbeiten beim Verbraucherservice Bayern in Regensburg dort als Umweltreferentin. Also herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die wunderbaren, wertvollen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Dankeschön.
Ja, gerne.
Ja, und Dank gilt auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich eingeschaltet haben, angerufen haben, mitgemacht haben. Und so darf ich mich bei Ihnen bedanken, allen Hörerinnen und Hörern. Und schön, dass Sie dabei waren. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt Lebenshilfe. Ihre Christine Hein-Mosbrugge.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.